The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag und zwar Montag, der 15. September. Nordrhein-Westfalen hat gewählt. Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte. Das Ergebnis in aller Kürze.
Die CDU sehen wir bei 34% ungefähr auf dem Niveau von 2020. Die SPD bei 22,5, nochmal etwas schwächer. Die Grünen bei 11,5, deutlich zurückgegangen im Vergleich zur letzten Wahl. Die FDP bei 3,5, das wäre das schlechteste Ergebnis bei einer Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Die AfD bei 16,5, mehr als verdreifacht, logischerweise ein Rekordergebnis für die AfD. Die Linke bei 5,5, auch das wäre das beste Ergebnis für diese Partei.
Aber der große Sieger des gestrigen Wahlabends heißt Hendrik Wüst, der Ministerpräsident aus Düsseldorf. Denn dessen CDU hat insgesamt starke 34% geholt. In der ARD ist er denn auch gleich um 18 Uhr Glockenschlag auf Sendung. Die Frage, die er bekommt, klingt wie bestellt. Die Antwort wird selbstverständlich gern geliefert.
Herr Wüst, 34%. Im Prinzip wie bei der letzten Wahl, das ist ein Erfolg für Sie, oder?
Ja, schönen guten Abend erstmal. In der Tat, das Wahlziel ist erreicht. Wir sind stärkste Partei. Wir haben diese Wahl gewonnen. Wir sind weiter Kommunalpartei Nummer 1.
Im ARD-Interview will er dann auch dem Kanzler natürlich keine Tipps, aber doch einen mitgeben.
Jetzt gab es vorher die Befürchtung, dass vielleicht der Bundestrend Ihnen auch schaden könnte. Das ist nicht der Fall. Was kann Friedrich Merz von Ihnen lernen?
Auch heute ist nicht der Abend, irgendwem Tipps zu geben. Natürlich haben wir heute einfach eine komplett andere politische Lage als vor 5 Jahren. Da waren wir mitten in der Pandemie. Die politischen Ränder hatten Sendepause. Und die Union stand deutschlandweit 10 Prozentpunkte über den heutigen Umfragen. Da standen sie bei 36, heute stehen wir bei ja, irgendwie 25, 27. Insofern ist außergewöhnlich gut, dass wir dieses tolle Ergebnis hier heute haben. Und darüber freuen wir uns einfach alle. Alle Christdemokraten werden sich über dieses Ergebnis freuen, da bin ich sehr sicher.
Das war ein subtiler Seitenhieb in Richtung Friedrich Merz, ist ja klar, denn der Rivale Wüst weist höflich darauf hin, dass die Union im Bund vor 5 Jahren deutlich besser dastand. Sie ist abgesagt und er, die CDU in NRW, haben gehalten. Ab heute Morgen ist also Wüst der Dachziegelmann der CDU. Mit dem Begriff wird in der Wirtschaft der Ersatz für den Vorstandschef beschrieben, falls dem CEO ein Dachziegel auf den Kopf fällt. Jeder verantwortungsbewusste Aufsichtsratschef kennt seinen Dachziegelmann im Halbschlaf. Große Firmen dürfen eben keine Minute führungslos sein, große Parteien im Übrigen auch nicht. Und im Moment sieht es ja nicht gut aus für die Union in Berlin. Die CDU insbesondere hat sich knapp 4 Monate nach Regierungsantritt im Konflikt mit der SPD regelrecht festgefräst zwischen endlich mal machen, Carsten Linnemann und Bullshit-Bärbel Baas von der SPD gibt es einen Zermürbungskrieg, der auf allen Ebenen mittlerweile zur Lähmung führt. Die CDU ruft mutig den Herbst der Reformen aus und SPD-Fraktionschef Miersch warnt bei The Pioneer vor genau solchen Ambitionen.
Ich warne allerdings, immer vom Herbst der Reformen zu reden, denn richtig ist ja, wenn man in den Koalitionsvertrag guckt, dass an vielen Reformen auch Kommissionen beteiligt sind, die sich jetzt teilweise erst bilden.
Wüst ist einer, der moderat ist im Ton. Höflich, sanft zuweilen, oft tastend, auf gar keinen Fall ein Polterer. Moderater als Friedrich Merz, dessen Tonalität in konservativen Kreisen sehr gut ankommt, aber eben nur da.
Die können sich darauf verlassen, dass wir an ihrer Seite stehen und wieder Politik für Deutschland machen, meine Damen und Herren, und nicht für irgendwelche grünen und linken Spinner auf dieser Welt.
Hendrik Wüst war früher auch als NRW-CDU-Generalsekretär noch recht scharf im Ton, aber erstens ist das lange her und zweitens klingt er heute deutlich mitfühlender, weniger nach Stammtisch, eher nach Kamingespräch. Auf der Pioneer 2 sprach er im Februar mit meiner Kollegin Carina Mössbauer deutlich bedächtiger, auch über das Thema Migration. Er betonte, Deutschland müsse weltoffen bleiben, auch wenn er natürlich ebenfalls gegen ungesteuerte Einwanderung ist, aber Grenzen dicht, das ist nicht sein Slogan.
Wir werden jenseits der Flucht- und Migrationsdebatte ein weltoffenes Land bleiben müssen, das gute Leute anlockt.
Wüst regiert, das muss man dazu wissen, geräuschlos in NRW mit den Grünen. Er steht damit für eine andere Machtkonstellation, die für einen wie Friedrich Merz schwer zu erreichen ist. Er, Hendrik Wüst, ist also seit heute, seit diesem Ergebnis von NRW, der Kanzler der Reserve. Wenn also Merz nicht mehr weiterkommt und sich weiter festfrisst mit dieser SPD, die reformmüde und reformunwellig ist, dann ist hier jemand, dem man diesen Job als Regierungschef zutrauen kann und zutrauen muss. Meine Kollegin Carina Mössbauer, Chefreporterin Politik bei The Pioneer, beobachtet Hendrik Wüst und die CDU schon seit langer Zeit. Sie ist mir jetzt zugeschaltet. Mal horchen, was sie uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Gabor.
Wie sehr hat sich Wüst denn im NRW-Wahlkampf eigentlich selbst engagiert oder schmückt er sich hier mit fremden Federn?
Naja, also ich würde schon sagen, dass sein "Wir haben diese Wahl gewonnen" von gestern Abend, dass er das auch ein Stück weit ganz persönlich für sich verbuchen kann. Denn Wüst hat quasi rund um die Uhr Wahlkampf gemacht. Und sein Team sagt beispielsweise, er war brutal oft und ununterbrochen vor Ort. Und außerdem gab es sehr viele Unterstützungsvideos für die Kandidaten. Also da gab es wirklich viele Anfragen. Das heißt, die Anwärter oder auch die amtierenden Landräte und Bürgermeister, die haben gerne mit ihm geworben.
Und wie wird das jetzt gesehen, dass man besser dasteht als die Bundes-CDU? Hat Wüst das gestern in der ARD zufällig betont oder steckt da eine Absicht dahinter?
Naja, also ich höre schon auch in Hintergrundgesprächen in NRW, dass da ganz gern betont wird, dass die Umfragen im Bund jetzt eben nicht unbedingt Rückenwind gegeben haben. Im Gegenteil, die Kommunalwahlen wurden ja jetzt gegen den Trend in Berlin gewonnen. Und bezeichnend ist schon, dass die CDU in Nordrhein-Westfalen mit ihrem Ergebnis relativ stabil dasteht. Also jetzt zum Beispiel im Vergleich eben zur Kommunalwahl 2020 gab es fast keine Bewegung, obwohl die Bundespartei in diesem Zeitraum um 10 Prozentpunkte heruntergerauscht ist. Das heißt, vor 5 Jahren lagen sie unter dem Bundestrend und jetzt sogar drüber. Und einer aus dem Landesverband, der sagte mir, wir sind das Kraftzentrum der CDU.
Vielen Dank, Carina, für dieses Update am frühen Morgen.
Gerne, lieber Gabor.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gestern Abend noch habe ich mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gesprochen über den Wahlausgang in NRW.
Ich bin selbst in dieser CDU-NRW aktiv. Der Bundeskanzler ist in der CDU-NRW aktiv und deswegen ist es ein Ergebnis, was uns alle freut.
Anne Schwedter an der Wall Street erklärt uns jetzt gleich, wie die Stimmung an der Börse ist, so kurz vor der möglichen Zinssenkung der Fed. Außerdem hören wir von einem sehr großen und in Vergessenheit geratenen Erfolg Konrad Adenauers und wir lauschen einer musikalischen Literatin, die, jetzt posthum ihren Musikgeschmack popularisiert. Wie denkt der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann über den Wahlsieg der CDU in Nordrhein-Westfalen? Er stammt selber aus Nordrhein-Westfalen, er hat selber dort Wahl gekämpft. Ich habe ihn gestern Abend spät am Telefon erreicht. Einen schönen guten Abend, Carsten Linnemann.
Hallo, Herr Steingart.
Sie hatten bis eben eine Schaltkonferenz der CDU-Führung nach der NRW-Wahl, mit dem Bundeskanzler auch. Wie war die Stimmung?
Gut. Ich meine, wir sind die Nummer eins, wir bleiben Kommunalpartei schlechthin. Ich war selbst auch mal in einem kommunalen Parlament, habe das erlebt. Ich meine, das ist richtige Politik. Im Fußball würde man sagen, da geht man dahin, wo es weh tut. Und da muss man höchsten Respekt zollen vor diesen Menschen, die das machen. Und wenn ich ehrlich bin, bei den ganzen Veranstaltungen, wo ich war, überall waren natürlich auch Politiker anderer Parteien. Aber gefühlt waren immer CDU-Politiker auch da. Und deswegen, glaube ich, sind wir wirklich die Kommunalpartei Nummer eins. Und mit dem Ergebnis bleiben wir das. Die CDU hat die Wahl gewonnen.
Die AfD hatte ja große Erwartungen, von der blauen Welle war da die Rede. Was würden Sie denken, warum ist das auch im Revier, wo es ja wirklich, wirklich harte Probleme gibt, Arbeitslosigkeit, Drogenprobleme, Wohnprobleme, Migrationsprobleme, also zum Teil wirklich hart, Mönchengladbach, Herne, Bottrop und so weiter. Aber warum hat es diese blaue Welle nicht gegeben?
Weil die AfD hat sich schon verdreifacht, das gehört auch zur Wahrheit. Ich meine, wir sind immer noch mehr als doppelt so groß wie die. Ja, die Kommunalwahl ist schon eine Wahl, die jetzt nicht jeden Abend in der Tagesschau läuft. Also die Polarisierung bei einer Kommunalwahl, ob es jetzt um die Restaurierung des Stadtbades geht, findet in der überregionalen Presse nicht statt, sondern im Lokalteil der Zeitung.
Falls es das Stadtbad noch gibt.
Und ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. In Westfalen gibt es noch einige Orte. Genau, aber das ist natürlich der Punkt, deshalb auch die vergleichsweise niedrige Wahlbeteiligung, wenn man es mit einer Bundestagswahl vergleicht. Und deswegen glaube ich schon, dass bei einer hohen Wahlbeteiligung die polarisierten Ränder dann auch wählen gehen. Bei einer Kommunalwahl gehen sie halt nicht so stark wählen, weil das einfach eine Politik ist, die nicht so beladen ist mit NATO-Themen, Europa-Themen, Migrationsthemen, zumindest was den Zustrom angeht, wie in der Bundespolitik.
Nun sind Sie ja der CDU-Generalsekretär der ganzen Veranstaltung, der Bundes-CDU. Ja. Das Ergebnis von NRW ist auffällig besser als das der Bundes-CDU derzeit. 34 versus, ich weiß nicht, wo Sie gerade stehen, 24, 25, sowas. Hendrik Wüst hat darauf ja in der ARD auch sofort Wert gelegt, dass man deutlich, deutlich besser sei als die Bundes-CDU. Bekümmert Sie das?
Nein, aber das liegt ja in der Natur der Sache. Bei uns ist es ja ein Bundesdurchschnitt. Wenn Sie sich im Osten ansehen, die neuesten Umfragen in Thüringen, Sachsen-Anhalt, die lassen mich natürlich nicht kalt. Trotzdem haben wir da signifikant andere Werte als im Westen Deutschlands. Und deswegen ist der Durchschnittswert natürlich viel niedriger. Aber ich freue mich über eine erfolgreiche CDU-NRW. Ich bin selbst in dieser CDU-NRW aktiv. Der Bundeskanzler ist in der CDU-NRW aktiv. Und deswegen ist es ein Ergebnis, was uns alle freut.
Was kann man sich da abgucken von dem Hendrik Wüst? Vielleicht auch in der Tonalität?
Ja, Sie haben natürlich auf NRW-Ebene nicht die Themen wie im Bund. Also die Migrationsthemen vom Zustrom, das, was der Bundeskanzler zusammen mit Herrn Dobrindt gemacht hat, diese Themen haben sie natürlich nicht auf der Ebene der Landespolitik. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass diese scharfen Abgrenzungsthemen gerade auch in der Außenpolitik, denken Sie an die ganze Ukraine-Politik, wo die Menschen sagen, ihr gebt das Geld aus, aber kümmert euch nicht hier um die Renten. Das sind natürlich alles Bundesthemen, die ganz anders polarisieren nochmal als in der Landespolitik. Trotzdem macht das Hendrik Wüst wirklich gut, weil er halt hinter den Türen streitet und die Türen sind verschlossen, nicht offen. So, und wir haben einfach die Situation gehabt im Bund, meine, haben wir jetzt lange genug drüber geredet im Sommer, wo wir in den Fraktionen, ja, nicht in der Regierung in erster Stelle, sondern in den Fraktionen bei der Richterwahl einfach einen Fehler gemacht haben als Union. So. Und das ist jetzt zugegeben, darf nicht das zweite Mal passieren. Und mein Gefühl ist, er passiert jetzt auch nicht das zweite Mal. So wie das aussieht, geht die Richterwahl meines Erachtens jetzt durch. Werden noch einige Gespräche geführt. Aber das ist nur ein Beispiel, was zeigt, dass das doch eine andere Seite der Medaille ist im Bund.
Aber vielleicht liegt es ja auch gar nicht so sehr an der CDU, sondern auch am Koalitionspartner. Wenn ich auf die Mona Neubauer schaue, die regiert mit dem Wüst, man kann sagen geräuschlos, fast wie eine elektrische Nähmaschine. Der war Bärbel Baas und die andere SPD-Truppe mit ihnen tatsächlich eher regiert wie so eine Gruppe von Laubbläsern. Die Probleme werden von links nach rechts zurückgeblasen, aber sie verschwinden ja so nicht.
Ja, jetzt muss man sagen, ist die NRW-Connection oder diese Regierung positiv formuliert schon etwas länger im Amt als wir im Bund. Trotzdem gibt es da keine Ausreden, da haben Sie völlig recht.
Bullshit, Herr Lindemann, war schon hart, einem Bundeskanzler von der SPD-Vorsitzenden zu sagen, dass bei der Analyse der Sozialstaatsprobleme, das sei Bullshit, neuer Ton für mich.
Ja. Am liebsten hätte ich so, dass der Generalsekretär der SPD und der Generalsekretär der CDU die Parteipolitik machen und die Regierung konzentriert sich aufs Regieren, weil in dem Moment, wo natürlich Herr Klingbeil was sagt, als Vizekanzler wird er nie als Parteivorsitzender gesehen. Und ich glaube, da liegt ein Knackpunkt. Vielleicht sollten mehr die Generalsekretäre die Parteipolitik machen, weil wir müssen ja als Partei erkennbar bleiben. Aber nichtsdestotrotz haben wir doch jetzt so ein tolles Zeitfenster. Ich glaube, das hat seit 20 Jahren nicht gegeben. Die Mehrheit der Deutschen sagt, es muss sich etwas verändern. Beim Staatsaufbau, bei der Modernisierung des Staates, bei der Bahn, bei der Bürokratie, beim Bürgergeld. Ich könnte dranbleiben und deswegen müssen wir jetzt wirklich es nutzen und Schritt für Schritt die Dinge abarbeiten. Und seit einigen Wochen habe ich das Gefühl, dass es besser läuft.
Also ich habe das Gefühl nicht, wenn ich den Fraktionschef der SPD höre, der bestreitet ihn ja auch selbst die Formulierung Herbst der Reformen, die ja Aufbruch signalisieren sollte. Er sagt, das finde ich keine gute Formulierung. Reformen machen wir die ganze Zeit und jetzt machen wir erstmal Kommissionen.
Also in gewisser Weise muss man echt aufpassen, dass man nicht zu viele Kommissionen an den Tag legt. Da hat Herr Miersch recht, wenn er aber mit Ärztereform meint, man dürfe das nicht sagen, um die Erwartungshaltung nicht so hoch zu stecken. Also für mich ist das keine Erwartungshaltung, wenn man gewählt ist und soll die Probleme lösen. Ich meine, wir haben gerade über die Kommunalwahl gesprochen. Die drei wichtigsten Themen dort waren Wirtschaft, Sicherheit, Integration. Also Wirtschaft, Sicherheit, Integration, das sind Bundesthemen schlechthin. Also müssen wir da jetzt liefern und deswegen brauchen wir, wenn nicht jetzt ein Herbst der Reformen, wann dann?
Also Sie bleiben bei der Formulierung und Sie sagen, es muss auch jetzt passieren und nicht irgendwann in den nächsten 4 Jahren.
Ja klar, jetzt haben wir doch jemanden, also Sie müssen sich mal Herrn Wildberger anschauen. Ich freue mich jedes Mal, wenn seine Hand hochgeht und er sich meldet in einer Runde, wo ich dabei sitzen darf. Sensationelle Reden hält er und er hat ja in der Wirtschaft bewiesen, dass er es kann. Jetzt lasst uns ihm doch mal die Chance geben, dass er auch diesen Staat modernisiert, digitalisiert und vereinfacht. Und nicht sagen, ah, wir wollen da nicht drüber reden und so weiter. Doch, wir brauchen einen Herbst der Reform. Das muss Anspruch der Politik sein und nichts anderes.
Aber wie kriegt man einen Partner, der so erkennbar in einem anderen Rhythmus zu Hause ist? Wie kriegt man den dazu, so eine Art Paartanz doch hinzubekommen?
Ach, man kann es ja auch mal positiv formulieren. Also die CDU und die SPD hat in Nordrhein-Westfalen weit mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen. Von allen Wählerinnen und Wählern. Weit mehr als 50%. Also mehr Auftrag und Verpflichtung kann das doch gar nicht sein. Und das sollten wir doch jetzt als Ansporn nehmen, die Dinge voranzutreiben.
Nur dann, Herr Lindemann, kann gar nichts mehr kommen. Ich wünsche, da wo Sie herkommen, sagt man Glück auf, richtig?
Das ist eher Richtung Gelsenkirchen. Bei uns sagt man Tschüss.
Bei Ihnen sagt man Tschüss, dann sage ich auch Tschüss, Carsten Lindemann.
Bis bald. Ciao, ciao.
Wirtschaft ist Hochleistungssport. Das Ziel ist ja klar, bessere Ergebnisse, mehr Kunden. Sie kennen das. Aber die Kunst ist es ja, diese ehrenwerten Ziele mit weniger Stress zu erreichen. Und vor allem ohne auszubrennen. Das geht und wie das geht, das zeigen wir beim Pioneer Bootcamp am 4. und am 5. November auf der Pioneer One beim Peak Performance Workshop. Unser Coach Achim Feige teilt mit Ihnen, mit euch die neuesten Methoden und Erkenntnisse, wie man eben entspannter und fokussierter arbeitet. Die eigene Produktivität, sagt Achim Feige, lässt sich um bis zu 75% steigern. Wir haben schon mehrfach diesen Workshop angeboten und mich haben, obwohl ich selbst noch gar nicht daran teilgenommen habe, Fehler vielleicht von mir, sensationelle Rückmeldungen erreicht.
Ich würde dem die Überschrift Gänsehaut geben.
Energizing.
Überwältigend.
Inspirierend.
Lebensverändernd.
High professional, sehr sympathisch und insgesamt berührend.
Alle Infos zu diesem Peak Performance Workshop finden Sie in den Shownotes. Schauen Sie sich das gerne mal in Ruhe an.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da blicken wir auf eine spannende Woche, denn die Anleger hoffen auf eine Zinssenkung der Notenbank in Washington. Endlich, nach so vielen Zinspausen. Anne Schwedt an der Wall Street, einen schönen guten Morgen. Anne, sag uns, was ist deine Erwartung an diese Notenbank-Sitzung?
Guten Morgen, Gabor. Ja, die FED-Sitzung ist auf jeden Fall das Event in dieser Woche. Dass es eine Zinssenkung gibt, das ist eigentlich schon abgemachte Sache. 100% der Marktteilnehmer gehen davon aus. 96% glauben, dass es eine Senkung um einen Viertelprozentpunkt gibt. 4% halten sogar direkt eine Senkung um einen halben Punkt für möglich. Mit Blick auf den echt schwächelnden Arbeitsmarkt macht eine Senkung auch echt Sinn. Zuletzt wurden ja die Arbeitsmarktberichte sogar noch nachträglich nach unten korrigiert. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist, dass die Inflation ja wieder auf 2,9% gestiegen ist. Und es ist ja auch die Aufgabe der FED, die im Griff zu behalten. Die große Frage ist also eher, wie es nach der Zinssenkung in dieser Woche weitergeht und ob es diese Woche auch schon Andeutungen gibt, was der weitere Plan ist. Der Markt geht davon aus, dass es im Oktober nochmal eine Senkung um einen Viertelprozentpunkt geben wird und eine weitere im Dezember. Ich persönlich bin ja nicht ganz so optimistisch. Ich glaube, wenn wir Glück haben, gibt es nach dieser Woche noch eine weitere. Zwei, denke ich, werden es nicht. Da diese Senkungen jetzt aber auch schon eingepreist sind, wird jeder Hinweis auf andere Entwicklungen wohl mit Kursverlusten hier an der Wall Street bestraft werden. Es wird also definitiv eine spannende Woche für Anleger. Abgesehen von der FED-Sitzung gibt es außerdem noch die neuen Einzelhandelsdaten und den Quartalsbericht von FedEx. Auch beides interessant, um die gesamtwirtschaftliche Lage einzuschätzen, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass im Nachkriegsdeutschland das Schicksal von 10.000 Kriegsgefangenen in der Sowjetunion auch 10 Jahre nach Kriegsende ungeklärt war. Sie lebten in Lagern in Sibirien und waren fast schon vergessen. Tja, und dann kam Adenauer. Vor genau 70 Jahren, heute vor 70 Jahren, stand die noch junge Bundesrepublik unter dem Eindruck einer sehr besonderen Reise des Kanzlers, die Wochenschau berichtete.
Bundeskanzler Dr. Adenauer traf mit einer großen Delegation in Moskau ein. Die sowjetische Regierung hatte den Bundeskanzler eingeladen, um Verhandlungen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu führen.
Der mächtige Partei- und Staatschef Nikita Chruschtschow wollte eine Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik. Adenauers Ziel bei dieser Reise war es aber, im Gegenzug zu dieser diplomatischen Aufnahme von Beziehungen 10.000 deutsche Kriegsgefangene aus den sowjetischen Arbeitslagern nach Haus zu holen. Viele hielten das damals für ein unmögliches Unterfangen im Jahr 1955. Und was viele nicht wissen, Alkohol spielte bei diesem Treffen eine wichtige Rolle. Schon morgens wurde den Deutschen schwerer Wein aus der Sowjetrepublik Georgien serviert. Naja, und dann auch noch Härteres im Verlauf des Tages. Die Anwesenden waren von Adenauers Trinkfestigkeit beeindruckt. Verbürgt ist der Satz eines sowjetischen Teilnehmers, Zitat, erstaunlich, ein Deutscher, ein so alter, langer, dürrer Mann kann so viel Wodka vertragen. Zitat Ende. Am vierten Tag der Reise dann endlich der Durchbruch.
Zur Überraschung der Öffentlichkeit kam es im letzten Augenblick doch noch zu einem Konferenzergebnis. Man beschloss, Botschafter auszutauschen und die 10.000 noch in Russland inhaftierten Kriegsgefangenen nach Deutschland zu entlassen.
Über den wollen wir auf gar keinen Fall nur Adenauers Trinkfestigkeit zuschieben, sondern seinem Verhandlungsgeschick. Der Kanzler trat noch am Flughafen vor die Presse.
Der sowjetrussische Premierminister hat mir gestern Abend erklärt, ehe ich in Bonn sein werde, würde die Aktion der Rückgabe in Russland schon anlaufen.
Chruschtschow hielt Wort. In Sibirien setzten sich an diesem Morgen vor 70 Jahren die ersten Eisenbahnwaggons mit 600 deutschen Kriegsgefangenen in Bewegung. 3 Wochen lang waren sie dann unterwegs, um dann in Friedland im Aufnahmelager anzukommen. Die Bahnhöfe und die Straßen in Deutschland waren gesäumt mit Zehntausenden von Menschen, die die Zurückgekehrten in ihrer Heimat begrüßten. Und es wurde klar, für jedermann, Konrad Adenauer war alt und war gebrechlich, aber er war der richtige Mann zur richtigen Zeit im richtigen Amt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Welt sich nicht nur für die Romane von Jane Austen interessiert, sondern auch für ihren Musikgeschmack. Ihre Literatur, naja, das war der große Gesellschaftsroman des frühen 19. Jahrhunderts. Aber sie hat ihn persönlich untermalt mit klassischer Musik, zum Beispiel von Joseph Haydn. Die Britin Lisa Timms hat diese Verbindung von Literatur und Musik fasziniert. Sie nimmt ihre Zuhörer mit in das England des frühen 19. Jahrhunderts, auch gerne auf Festivals. Auf ihrem historischen Klavier spielt Lisa Timms die Stücke, die Jane Austen zu Hause selber gespielt hat, um sich zu inspirieren für das Schreiben. Vor 250 Jahren wurde diese Schriftstellerin geboren. Ihr verdanken wir große Klassiker wie Stolz und Vorurteil und Emma. Neben dem Schreiben liebte Jane Austen die Musik. Sie stand morgens vor ihrer Familie auf, um ungestört Klavier üben zu können. Die introvertierte Frau spielte nicht gern vor Publikum und auch nicht gern vor ihrer Familie. Und so klangen dann zu früher Stunde Stücke von Joseph Haydn durch das Haus, aber eben auch die Marseillaise, die französische Nationalhymne. irische und schottische Volksweisen hatten es der Autorin genauso angetan. In einer Ballade aus ihrer Kollektion wird eine Crazy Jane besungen. Darüber dürfte der Austen-Haushalt schon damals geschmunzelt haben. Ich wünsche Ihnen einen kreativen Start in diese neue Woche. Morgen begrüßt Sie meine Co-Herausgeberin Dagmar Rosenfeld. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Wake to see my